Ich wollte sie wiedersehen und ich hatte sie eingeladen. Das war zu einer Zeit, als dieser Trailer entstanden ist und das ist so lange her gefühlt. Ich wollte sie wiedersehen und dann musste ich ja absagen, weil die Sache, da war die Sache, also nicht die Sache, sondern die andere Sache, die wir schon wieder längst vergessen haben, die Kemmerich-Wahl. Es war unglaublich und dann musste ich sie anrufen und ihr sagen, liebe Maren, wir können uns nicht sehen. Und sie sagt, ja, ich habe Verständnis, ist in Ordnung und so. Aber nach der Sache, dann können wir uns wiedersehen. Dann war die andere Sache. Und dann habe ich gesagt, liebe Maren, wir können uns nicht sehen. Wir dürfen uns nicht sehen. Ja, sie hatte Verständnis. Wie weit reicht das Verständnis eines Menschen? Ich weiß es nicht. Ich frage sie selbst. Guten Tag, Maren Würfel.
Hallo Carsten Rose, es ist schön, dich zu sehen.
So richtig sehen?
So richtig echt sehen, ja. Hm. Hier so. Ich sehe dich gegenüber, also die Hörerinnen und Hörer können das nicht, aber ich kann dich sehen und es ist schön.
Als wir uns verabredet hatten, da war die Sache ganz groß. Da war noch nicht abzusehen, dass diese Kemmerich-Wahl, also dass ein Ministerpräsident eines Bundeslandes, Thüringen, mit Hilfe der Stimmen der AfD gewählt wird. Da sind Menschen auf die Straße gegangen. Wir glaubten, du auch, wir glaubten, das sei das Größte, was in Thüringen passiert. Und das hat die Welt erschüttert. Und wir waren Thema fast weltweit, ja. Und da haben wir gesagt, Mensch, und du hattest dann Verständnis, dass wir unser kleines Gespräch verschieben. Und dann kam die andere Sache. Ist das nicht Wahnsinn, oder?
Verrückt. Das letzte halbe Jahr, letzte Vierteljahr, wie lange ist das eigentlich alles her?
Im Februar war es.
Es fühlt sich noch länger her an, oder? Fühlt sich verrückt lange her an. Es ist Wahnsinn, was seitdem passiert ist. Ich habe jetzt natürlich wöchentlich an dich gedacht und habe wöchentlich gedacht, ach der Carsten, wann ruft er denn endlich mal an? Nein, Spaß beiseite.
Du bist eine Lügnerin und so. Ja. Du lügst so charmant, das ist wirklich schlimm. Du hast mich vergessen.
Ich wurde schon lange nicht mehr als Lügnerin bezeichnet, so eine Frechheit hier im Radio.
Oder vor allem live.
Live auch noch, ja stimmt. Da bin ich sprachlos, Carsten. Einfach nur sprachlos.
Ja. Du hast, die Sache ist doch wirklich gefühlt weit weg und gar nicht mehr denkbar. Du musst es erstmal wieder hochholen, dass da die Sache war, dass wir auf der Straße waren, dass es ein gesellschaftliches Erdbeben war weltweit und jetzt ist eine andere. Hättest du dir diese Brüche in deinem Leben jemals gedacht, dass es das nochmal geben wird, so in dieser Art und Weise? So eine Pandemie?
Nochmal geben wird diese Brüche in mein Leben. Schöne Frage. Warte, über die muss ich kurz reflektieren. Ehrlich gesagt, ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich jemals in eine Pandemie gerate, dass ich jemals in nächster Zeit so lange zu Hause bin und dass ich das gar nicht so schlimm finde, so lange zu Hause bleiben, hätte ich auch gar nicht gedacht. Das mit Kemmerich hätte ich mir sowieso niemals vorstellen können. Da bin ich immer noch schockiert, da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Nee, also ehrlich gesagt, ist so viel passiert, ich bin nach wie vor sprachlos. Aber wir sehen uns ja jetzt wieder,
Carsten. Wir sehen uns jetzt wieder und wir können mal die Dinge sortieren. Erstmal zu dir, dass die Menschen, die dich hören, wissen, wer du wirklich bist, wird wahrscheinlich, werden die wenigsten nur wissen, das werden wir auch in der Stunde nicht rausbekommen, aber du bist in deiner Rolle als öffentlicher Mensch, bist du Lehrbeauftragte an der Professur für Lernen und neue Medien, Kindheitsforschung und Schule. Das ist soweit noch aktuell und ist soweit, kannst du es mir konkretisieren, es ist ja schwer zu verstehen, was eigentlich deine Aufgabe ist da an der Universität, was du den Menschen beibringst. Also was man sagen kann, du bist Kommunikationswissenschaftler und Medienpädagogin, das ist schon mal soweit richtig.
Genau, das ist richtig, das ist das Wesentliche.
Ich habe nie verstanden, was du arbeitest.
Nee, das ist auch schwer, weil solange wie wir uns kennen, hat es auch ständig gewechselt. Ich bin jetzt zumindest seit, 10 Jahren ungefähr an der Uni Erfurt in verschiedenen Tätigkeitsbereichen, aber faktisch hat es immer irgendwie was mit Medienpädagogik im weitesten Sinne zu tun. Und gerade völlig richtig, du hast wahrscheinlich im Internet recherchiert aktuell, da steht dann Lehrbeauftragte an der Professur, völlig richtig. Hauptsächlich bin ich aber gerade Projektmitarbeiterin in ein Projekt, was sich mit der Digitalisierung in der Lehrerbildung beschäftigt. Da habe ich aber noch nicht meine Hausaufgaben erfüllt und die Information zugeliefert, so dass das noch nicht öffentlich auffindbar ist.
Naja, ist ja auch ein gar nicht so relevantes Thema jetzt, Digitalisierung im Lehrbereich. Wenn das was Aktuelles wäre, dann aber so ist es.
Nee, das ist genau andersrum. Das ist so unglaublich aktuell, dass wir da so viel zu tun haben, dass ich gar nicht dazu komme, die nicht so wichtigen Tätigkeiten zu machen und die Infos auf die Seite zu stellen. So ist das richtig.
Aber es hatte ich ja nun oder euch wahrscheinlich auch so nicht kalt erwischt, aber ihr hättet sagen können, wir haben es doch schon immer gesagt, Leute, das ist so wichtig, das Thema Medienkompetenz, Medienpädagogik, wo es zum Schlagwort verkommen ist, aber jetzt merken wir in der Pandemie, dass da Dinge möglich sind, dass da Lernkurven, Erkenntniskurven so steil sind, dass Menschen, die vorher Barrieren hatten, die dann wirklich überwinden und sagen, okay, es geht doch, es ist ein Werkzeug, ein Instrument von der Videokonferenz über die Medien, die Distanz verringern. Eigentlich gut, oder?
Jein. Du hast ja schon mit eigentlich alles gesagt. Genau, eigentlich gut. Man muss aber sehr aufpassen. Also klar, das ist jetzt, die Corona-Pandemie hat dem Ganzen jetzt einen unglaublichen Schub gegeben, der Digitalisierung und insbesondere der Digitalisierung im Bildungswesen, Schule, aber auch Hochschule. Wir haben gerade ein digitales Semester hinter uns. Das klingt gerade so aus. Irre, was da passiert ist. Ja, das ist zum einen irgendwie gut, weil wir haben das schon lange gesagt, ne, hast du völlig recht. Wir können die Medien nicht so marginalisieren, die gehören in die Schule. Aber ich finde, jetzt müssen wir sehr gut aufpassen und das sehen wir auch ein bisschen oder sehe ich auch ein bisschen als meine Aufgabe, dass wir das nicht so überhypen und sagen, Hauptsache alles ist digital und dann ist es gut. Weil dann fällt nämlich auch so diese ganzen Aspekte runter, die wir auch noch mit Medienkompetenz gemeint haben. Nämlich sehr gut abzuwägen, für was taugt welches mediale Mittel, für was ist vielleicht auch das nicht so ganz tauglich. Man hört jetzt schon Stimmen, die sagen, ach na so richtig, der Lehrermangel ist ja gar nicht so richtig ein Problem, weil wir können das ja jetzt alles digital machen, da braucht man ja nicht mal so viele Lehrer. Nur um mal einen Aspekt anzureißen. Das ist alles nicht so einfach. Wir brauchen auch so Medienerziehungsaufgaben. Wir brauchen natürlich ganz klar die soziale Interaktion. Pädagogik ist Beziehungsarbeit, da können wir auch nicht alles irgendwie nur auf die digitalen Medien schieben, sondern jetzt geht es darum, sehr, sehr differenziert herauszufinden, was sind denn gute Wege, die natürlich mit Medien und mit digitalen Medien, aber nicht einfach nur, das ist die Lösung für alles und jetzt machen wir alles digital und dann ist die Welt in Ordnung, so läuft es natürlich nicht.
Du hast das Pädagogik so weggesprochen, was ist der Unterschied zwischen Pädagogik und eigentlich der Wissensvermittlung? Muss das sich übereinander legen oder haben wir dann irgendwie die Pädagogik, wo sogenannte Werte vermittelt werden und dann gibt es den Trichter, wo dann oben Informationen reingeschüttet wird. Ist Pädagogik an der Uni, in der Lehre wichtig oder hat das da überhaupt einen Platz?
Ja, natürlich hat das einen Platz. Ne? Also nicht nur in der Lehrerbildung, hoffentlich, aber da vornehmlich, sondern Pädagogik und Didaktik sollte überall eigentlich Platz haben, wo irgendwie mit Menschen gearbeitet wird, pädagogisch mit Menschen gearbeitet wird und das ist natürlich viel, viel mehr als einfach nur Wissen oder Informationen oben reinkippen. Du hast diesen Trichter angesprochen, ne? Und bestenfalls bleibt da so viel wie möglich hängen und dann ist der Mensch jetzt plötzlich irgendwie gebildeter oder schlauer.
Bei mir läuft das alles durch. Ich weiß nicht, was da ist. Ich mache da was rein, ich lese was und dann ist es weg.
Das ist das Alter wahrscheinlich,
Carsten. Ja, danke. Ich freue mich wirklich, dich wiederzusehen. Man kann sich doch nicht mehr merken, weil man das immer auch parat hat. Selbst die etwas Jüngeren haben Schwierigkeiten. Gut. Aber was ist denn Pädagogik? Kannst du mir nochmal erklären, was das Konzept, wir benutzen das so selbstverständlich, Medienpädagogik. Also jenseits der Kanzel, wo jemand mir erklärt, wie die Welt funktioniert, was ist denn Pädagogik?
Also ich möchte dir jetzt keine wissenschaftliche Definition um die Ohren hauen, ja, so, aber im Kern genau geht es schon darum, mit den Menschen zu arbeiten, sie zu begleiten, mit ihnen zu interagieren und nicht einfach Wissen zu vermitteln oder irgendwie jemanden zu züchten, zu erziehen in eine Richtung. Vielleicht als
Züchten und Erziehen, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist eben ein Konzept von ganz, ganz vorgestern.
Naja, wir haben so ein bisschen die Schwierigkeit, wir haben so viele Begriffe im Deutschen. Ne? Wir haben diesen Erziehungsbegriff, wir haben diesen Bildungsbegriff, wir haben die Pädagogik. Jetzt, wenn man mal guckt, wo das alles herkommt, also der Erziehungsbegriff kommt wirklich tatsächlich von so Züchten, von Hochziehen, wenn man sich so Reben zum Beispiel vorstellt, so die da so lang gezogen werden, da kommt er eigentlich her. Faktisch meinen wir das heute nicht mehr so, ne? Aber das heißt schon so ein bisschen, wir wollen dem eine Richtung geben, so eine Richtung, das was gut ist, sozusagen Werte auch mitgeben. Das steckt schon in diesen Erziehungsbegriff mit drin, aber das ist ja grundsätzlich, finde ich das ja auch nicht verkehrt, Werte mit vermitteln zu wollen. Während so der Bildungsbegriff tatsächlich so ein bisschen breiter angelegt ist, ne, dann das rekurriert relativ weit zurück auf so eine allumfassende Bildung und das geht auch mehr vom Menschen selber raus. Der Mensch selber bildet sich, das ist nicht was andere mit mir tun, sondern ich bilde mich und wir schaffen dann Bildungsgelegenheiten, ne, daher kommt so ein bisschen diese Konnotation. Und Pädagogik geht, wenn ich mich jetzt recht erinnere, tatsächlich auch die Antike zurück. Da waren das ursprünglich mal, zumindest habe ich das so mal gelesen, die Erzieher von jungen Knaben und die haben die dann begleitet in die Schule, damit die da nicht irgendwie überfallen wurden und später haben die dann auch das, was wir heute sagen würden, also Bildungs- und Erziehungsaufgaben übernommen, das tatsächlich aber so stärker dieses Begleitende, jemand, der zur Seite steht. Und heute meinen wir mit Pädagogik tatsächlich auch so ein bisschen stärker das Praktische, wie gehe ich wirklich mit Menschen um, wie arbeite ich mit denen, ja, mit einer Erziehungswissenschaft, die beschäftigt sich dann tatsächlich Naja, eigentlich ist das ehrlich gesagt doch Quatsch, weil so klar laufen die Grenzen nicht. Das kommt ein bisschen.
Also wie Zucht, Erziehungswissenschaft ist wie Zuchtwesen. Also wie züchte ich die.
Nein, das ist es heute nicht mehr. Da muss ich stark intervenieren, sonst kriege ich Ärger, wenn ich das jetzt hier so stehen lasse. Aber daher kommt der Begriff eigentlich.
Ich sag's ja nur, weil ja auch das auch ein Aspekt der Bildung ist, dass wir wertvolle Mitglieder der Gesellschaft erziehen, züchten, die gut ausgebildet sind und auf dem Arbeitsmarkt gut funktionieren und in der warenförmigen Verwertbarkeitswelt gut funktionieren. Aber es ist ja natürlich mehr. Das ist immer diese Balance, die Wirtschaft, die böse Arbeitswelt, das Arbeitsleben hat ein Interesse und dann gibt es das andere.
Ja, und das ist gerade im Bereich der digitalen Medien, ja gerade haben wir diesen Konflikt auch massiv oder wird er wieder sichtbar, ne? Auch schon seit längerem, wenn wir über digitale Kompetenzen, Medienkompetenzen sprechen, da haben wir die einen, die da immer sagen, oh, das ist ja total wichtig, weil wir brauchen irgendwann die IT-Fachkräfte und wir müssen die Menschen auf das Berufsleben vorbereiten. Das meinen wir im Kern, ich zumindest, nicht mit Bildung und auch nicht mit einer adäquaten Erziehung, sondern da geht's eher für mich zumindest darum, Menschen zu befördern, sie zu begleiten und zu emanzipierten, selbstbestimmten, verantwortungsbewussten, gesellschaftlich handlungsfähigen Menschen zu bilden.
Oh, kannst du es nochmal wiederholen? Das war jetzt gut. Kriegst du das nochmal zusammen?
Nee.
Die Menschen zu, aber es klang irgendwie gut. Trotzdem diese Trennung. Da gibt es das Arbeitsleben, auf das ich mich vorbereite, und dann gibt es das andere Leben oder was? Was ist denn, also ich dachte mal, wir haben nur ein Leben.
Ja, Carsten, du vielleicht, du hast ja so einen tollen Job. Du hast dann vielleicht nur ein Leben, dass dein Privatleben und dein Arbeitsleben hier zusammengehen. Eigentlich hätten wir uns auch in der Kneipe treffen können und Bier trinken und du verbindest dein, das Miteinander und hast du geschickt gemacht. Nee, war jetzt natürlich nicht ganz ernst gemeint.
Finde ich schon. Das
wäre schon ideal, wenn das für alle so funktioniert. Wir möchten das auch eigentlich.
Aber trotzdem, es gibt doch diese Trennung, das Arbeitsleben. Ich muss mich auf das Arbeitsleben, für manche ist das Arbeitsleben das Leben, über das sie sich identifizieren, in das sie, worüber sie sich auch definieren. Für andere sagen, das ist ein Job, ich muss Geld verdienen, verdammte Scheiße. Ich bin froh, wenn das vorbei ist und dann fängt mein richtiges Leben an. Eigenartig, oder?
Eigenartig. Funktioniert so nicht. Das eine und das Richtige und das Falsche. Und das eine ist vormittags und das andere ist dann abends zwischen 8 und 10, hundemüde auf der Couch. Nee, das funktioniert natürlich nicht. Wir müssen jetzt fundamentale Gesellschaftskritik üben. Ne? Das hast du jetzt provoziert. Das ist schon richtig. Ja. Also ich finde es sehr schwierig, das Leben zu teilen in Arbeitsleben und Nicht-Arbeitsleben. Ich finde auch schwierig, Menschen, die sagen, naja, das eine ist ja nur Beruf und da habe ich ganz andere Werte. Da mache ich das, was vielleicht mein Chef oder meine Chefin mir sagen. Und im Privatleben, da bin ich ja eigentlich viel netter und solidarischer. Das ist nicht meine Vorstellung, wie Welt funktionieren sollte. Leider ist es faktisch ein bisschen so, aber wir können ja alle dran arbeiten, dass wir das ein Stückchen besser machen.
Du bist in Memleben geboren, im wunderschönen Sachsen-Anhalt und dann auch also an der Grenze, bist du eine Grenzgängerin zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt, wo ja die Grenzen nicht da sind. Sprachlich kommt immer mal ein J durch, das finde ich herrlich, das ist sympathisch und du bist auch nicht so richtig zuzuordnen. Du bist nicht so richtig, selbst wenn, aber wir treffen uns um 10, dann hört man es, aha, okay.
Ja, ja.
Memleben. Bist aber ein Großteil deiner Zeit auch in Erfurt gewesen oder was war, hast du einen Ort, wo du mal längere Zeit warst?
Ich bin nicht sehr weit rumgekommen. Ich war in Leipzig und Erfurt und Memleben maßgeblich. Ich war mein halbes Jahr noch in Thailand, stimmt. War noch mal ein Stückchen. Nee, ich habe mich vornehmlich so in Mitteldeutschland aufgehalten. Ich hatte es nicht so richtig weit weg geschafft. Ich weiß auch nicht. Nee, Leipzig und Erfurt waren so maßgeblich meine Stationen.
Genau. Sind doch nicht die schlechtesten Orte, wie ich finde.
Nee, geht schon. Ist schon ganz nett.
Du hast promoviert zum Thema Identitätsarbeit und Medienaneignung Jugendlicher als interagierenden Prozess im Zeitalter der digitalen Medien, lalala, und so weiter.
Ja, genau, Carsten, das Internet, du musst sozusagen die Information, die du da findest, die musst du wirklich hinterfragen und prüfen.
Moment, da steht schwarz auf weiß, also Frau Würfel, ihr steht an der Universität Erfurt, das ist eine seriöse Einrichtung mit einer seriösen Website. Auf dieser Website steht schwarz auf weiß und das nehme ich für bare Münze, was du mir jetzt sagst, das will ich ja gar nicht hören. Da steht Promotionsthema Maren Würfel, Identitätsarbeit im Medienaneignen Jugendlicher als Internet.
So. Ich habe jetzt einen großen Fehler begangen, Carsten, ich habe dir vorher nicht die Tabuthemen gesagt.
Ja.
Mist, jetzt mache ich's. Tabuthema und ich sag dir auch warum, weil ich es immer noch nicht fertig gemacht habe. Dieses liegt da immer noch so als große Baustelle zu Hause und die will ganz dringend beendet werden, diese Diss, und die schreit, aber die schreit noch nicht laut
genug. Also das heißt, du bist noch in der Promotion drin.
Ja.
Frau Ja. Zukünftig Frau Doktor. So.
Du motivierst mich jetzt, das endlich mal
abzuschließen. Aber du bist ja drin im Thema Identitätsarbeit und Medienaneignung. Mhm. Und das ändert sich ja, du hast dir was aufgeschrieben und ein halbes Jahr später, jetzt durch Pandemie und so weiter, ändert sich. Also du musst ja immer wieder neu anfangen zu schreiben. Das ist ja das Problem. Wenn du das fertig hast, kannst du sagen, habe ich ja damals geschrieben, aber so ist es im Prozess. Was ist denn bitte schon Identitätsarbeit? Ich beschäftige mich im Moment ein bisschen mit Identität. Mhm. Woher kommen Identitäten? Was ist denn Identitätsarbeit? Mhm. Was macht Identität aus?
Also Identitätsarbeit nehmen wir hier als Begriff, weil wir damit betonen wollen, dass das nie aufhört. Du hast nicht mal irgendwann eine Identität gefunden oder eine gebildet und basta, fertig. Und dann bleibt es jetzt, was ja irgendwie mit 18 habe ich meine Identität gefunden und dann prima. Sondern damit wollen wir sagen, das ist ein stetiger Prozess, der immer läuft, wo wir immer dran arbeiten. Mehr oder weniger in fast jeder Sekunde, vielleicht auch jetzt gerade in dem Moment, wo ich ja bei dir im Studio sitze, da beschäftige ich mich so ein bisschen unterschwellig damit, wer bin ich eigentlich? Wenn du zum Beispiel zu mir sagst, ja, du bist ja in Memlem geboren, so zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen, so eine Grenzgängerin, dann schreibst du mir zu Grenzgängerin und ich setze mich in dem Moment damit auseinander, bin ich irgendwie Grenzgängerin? Ja, vielleicht. Und arbeite da sozusagen an meiner Identität. Das tun wir mehr oder weniger, naja, immer wollte ich schon sagen, nee, das stimmt nicht, beim Schlafen vielleicht nicht und bei manchen Routinetätigkeiten vielleicht nicht, vielleicht im Traum, ja. Also das ist, was lebenslang läuft und was wir immer tun. Und so selbst thematisieren, uns über mit uns selbst so reflexiv auseinandersetzen und zu überlegen, wer bin ich eigentlich, wo ordne ich mich zu, wo komme ich her, wo will ich hin, von welchen Gruppen grenze ich mich ab, wie bin ich in Bezug auf verschiedene Themen. Und da können Themen auch mal immer ein größeres Gewicht haben. Zum Beispiel, darf ich das Geheimnis sagen, was du mir vorhin gesagt hast? Nee, wahrscheinlich nicht. Mache ich es an meinem Beispiel. Ich bin vor ein paar Jahren Mutter geworden, da ist plötzlich die Rolle, das Geheimnis, darf ich nicht, ne?
Okay. Ach, warum eigentlich nicht?
Ja.
Ja, warum nicht?
Also Carsten, nehmen wir mal dich als Beispiel. Ist doch besser, dich als Beispiel zu nehmen als mich.
Erst du, dann ich. Das ist doch Kommunikation, das ist doch Öffnung. Also du gibst was von dir preis.
Das ist der Cliffhanger jetzt. Ne?
Du gibst was von dir preis, ich gebe was von mir preis.
Okay, bei mir ist es nicht so. Ja, also ich bin vor ein paar Jahren Mutter geworden und da ist plötzlich dieses Thema, dieses Identitätsthema Familie, Mutter, das ist so ein besonders gewichtiges geworden. Ne? War für mich vorher jetzt nicht so relevant. Und dann seitdem arbeite ich unterschwellig auch dann, was bin ich eigentlich für eine Mutter, was bedeutet Familie für mich? Also es gibt so bestimmte Themen, die mal so in den Vordergrund rücken und mal in den Hintergrund rücken. Und für dich ist es gerade das Thema?
Ja, das.
Mutter werden.
Ja, so, ne? Gut. Also, und das, da beschäftige ich mich damit und alles, was ich sehe, was ich höre, das setze ich dann in Beziehung.
Mehr oder weniger also alles.
Ich sehe eine schwangere Frau und plötzlich sehe ich überall schwangere Frauen und ich habe ein Thema.
Bist du jetzt bei mir?
Ist doch egal, wo ich bin, okay. Ist ja nur ein Beispiel jetzt mal. So, ne?
Ja. Ja, genau, du setzt dich damit, also wir gehen davon aus, der Mensch thematisiert sich selber an ganz vielen Momenten, auch wenn ich was sehe, wenn ich was im Fernsehen sehe, in echt sehe, wenn mir jemand was erzählt und immer wenn das für mich irgendwie eine Bedeutung gerade hat, dann arbeite ich daran, setze mich dazu in Beziehung. Was bin ich denn eigentlich für eine Schwangere? Was bin ich für eine Mutter? Wie möchte ich denn eigentlich sein? Was bin ich wirklich? Wenn mir jemand, was weiß ich nicht, mein Sohn widerspiegelt und sagt, Mama, das ist aber gemein, dass du mich jetzt nicht länger auf den Tablet ein Video gucken lässt zum Beispiel, dann setze ich mich damit auseinander und entscheide, okay, nee, ich bin keine gemeine Mama, ich bin vielleicht eine gute Mama, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt ist mal Schluss. Ne? Wir beschäftigen uns damit.
Identitätsarbeit, also ist ein laufender Prozess, wie ich mir Welt aneigne, wie ich mich, das ist ja so, wir Menschen, wir können in den Spiegel schauen und sie wissen, aha, das bin ich. Das bin wir. Im Grunde schauen wir ständig in den Spiegel, der Spiegel sind dann nur die anderen. Der Spiegel ist jetzt Maren Würfel. Du spiegelst mich wieder und umgedreht. Das ist diese faszinierende Art der Kommunikation, dass wir uns spiegeln und sehen, das bin ich, weil ich mit dir rede.
Genau. Also man merkt, du hast dich mit dem Thema beschäftigt, sehr gut, genau.
Ja, es kam jetzt so aus mir raus.
Ach so, der Spiegel, das ist sogar eine etablierte Metapher dafür oder so ein Bild, was auch tatsächlich benutzt wird. Wir sehen uns in den anderen, heißt es auch. Also so einen Kaspar Hauser, der da ganz alleine, ohne jemanden anders, ohne soziale Beziehung aufwächst, der wird vermutlich auch keine Identität bilden, weil das gar nicht notwendig ist. Wir brauchen diese Identität.
Der kann keine Identität bilden, weil er das andere nicht hat.
Nee, weil er braucht die Identität ja auch gar nicht. Wir brauchen die für unsere Kommunikation. Wir brauchen die für das soziale Miteinander, für unsere sozialen Beziehungen. Und ohne Identität können wir gar nicht wirklich zusammenleben. Kaspar Hauser braucht das nicht. Der wird das auch gar nicht bilden. Der wird gar nicht angeregt werden, über sich selbst nachzudenken, weil er sich ja selber auch gar nicht aus der Perspektive der anderen wahrnehmen muss. Hat sowas mit Perspektivübernahme zu tun, sich in den anderen hineinzuversetzen. Und da brauche ich ein Bild von mir und von den anderen. Dann schreibe ich den anderen auch was zu. Ne? Ich schreibe dir jetzt zu, dass du ein toller Radiomoderator bist. Ja. Und mache mir zugleich aber Gedanken, was siehst du denn eigentlich in mir? Warum hast du mich denn hier eingeladen? Du hast vorhin sowas Komisches gesagt wie öffentlicher Mensch. Da habe ich mich auch mit meiner Identität da kurz beschäftigt und dachte, naja, nee. Ne? Also wir schreiben uns gegenseitig auch Sachen zu, übernehmen die Perspektive des anderen und sehen uns aus der Perspektive des anderen. Denken, was denkt der denn über uns? Warum sagt er das? Ne? Das ist so ein Spiel, was wir die ganze Zeit, also Spiel nicht im Sinne von, dass wir damit spielen. Wir können auch mit unseren Identitäten spielen. Ja, aber dass das permanent abläuft eigentlich.
Und bei Caspar Hauser zünden die Spiegelneuronen wahrscheinlich nicht. Deswegen heißen die auch Spiegelneuronen, weil tatsächlich diese Fähigkeit, sich in den anderen rein zu versetzen und das anzunehmen, ist schon grandios, oder?
Also eine Fähigkeit. Ich möchte jetzt nicht irgendwelchen Neurowissenschaftlern widersprechen. Vielleicht sagen die, das funktioniert da auf eine gewisse Art aus. Meines Erachtens, so wie ich Identität und Sozialisationsprozesse und Kommunikation verstehe, braucht er das nicht, weil es dieses Gegenüber gar nicht gibt, der ja auch gar nicht kommunizieren kann. Dann hat er keine Vorstellung von sich. Der wird nicht angeregt, sich mit sich selber zu beschäftigen. Wer bin ich eigentlich? Weil wozu? Da ist niemand.
Die Medienaneignung, das ist jetzt nur die Frage, Verkehrsschilder sind Medien, wann fangen Dinge an, Medien zu sein? Da ist ja schon die Skulptur und die schön gestaltete Lampe, die Architektur, Klamotten, Mode, all das, was mich umgibt, sind doch auch schon Medien eigentlich, oder prägt das auch schon, in welchem Umfeld ich mich befinde?
Also faktisch ist die Frage, was ein Medium ist, tatsächlich eine höchst philosophische und eine sehr schwierige. Wir in der Medienpädagogik beantworten das relativ einfach für uns und sagen, okay, Geld ist kein Medium und
Geld ist kein Medium?
Für uns nicht, nee. Für uns sind sozusagen Medienkommunikationsmittel und eigentlich meinen wir nicht mal Sprache mit Medium, sondern meinen diejenigen, die irgendwie technisches Kommunikationsmittel. Also zum Beispiel eine Zeitung wäre auch noch eins, weil das ist mit technischen Mitteln produziert, auch wenn ich das zum Zeitunglesen, zur Rezeption keine Technik brauche. Aber allein sozusagen, wenn ich ein Zettelchen schreibe und den dir gebe, dann ist das für uns jetzt nicht Medium, einfach damit wir unseren Tätigkeitsbereich ein bisschen
abzugrenzen.
Können.
Also genau. Man kann das
sonst
natürlich,
wäre das ja alles, ja, mehr oder weniger.
Wäre es alles, dann sagen wir, okay, dann reden wir um das Übertragungswege, meinetwegen auch elektronische Übertragungswege, elektrische, die zählt ja dann zu Medien. Mhm. Und die Medienaneignung Jugendlicher ist ein interagierender Prozess und du hast mal schön beschrieben, dass es auch ein partizipativer Prozess sein sollte, wo ich Beteiligung lerne, mich als gesellschaftliches Wesen lerne zu begreifen, der Teil von einem Ganzen ist, von einem sozialen Gefüge, ohne dass er nicht existieren könnte. Mhm. Das wäre mal das Minimum und der Standard, aber der Standard, habe ich das Gefühl, der wird nicht mehr erreicht, oder?
Der Standard wird nicht mehr erreicht, das ist so,
so negativ,
ich weiß nicht, ja. Das ist immer so ein bisschen des Jugendlichen-Bashing, so, das finde ich, wenn das so gemeint ist.
Nee, ich kann nicht mit Jugendlichen.
Dann versuch nochmal zu erklären, dann habe ich dich vielleicht nicht verstanden.
Die Grundlage der Medienaneignung sein sollte, dass wir uns als gesellschaftliche Wesen begreifen.
Ja, definitiv.
So. Und das in jedem Alter.
Also,
und als Beteiligungsinstrument.
Ach, jetzt weiß ich sozusagen, worauf du hinaus wolltest, jetzt verstehe ich dich. Die Medienaneignung oder unser ganzes Medienhandeln, unser Handeln in der Welt verstehen wir unter dem Begriff Sozialisation. Also das, für mich ist das eingeordnet in einen Sozialisationsprozess. Das heißt, wie bin ich Teil der Gesellschaft? Sozialisation, wie werde ich Teil der Gesellschaft? Aber nicht nur in dem Sinne gemeint, dass ich mich da irgendwie angleiche, dass ich einfach Werte und Normen und Rollen der Gesellschaft übernehme, sondern dass das ein aktiver Prozess ist. Sozusagen, wo ich Teil der Gesellschaft werde, aber die Gesellschaft auch mitgestalte. Der Mensch fügt sich nicht einfach irgendwo ein, sondern es ist ein interaktives Geschehen. Ich gestalte Gesellschaft immer auch mit. Ne? Dadurch, dass ich handeln kann, also dass der Mensch handeln kann. Das ist sozusagen dem Menschen- und Weltbild, in dem ich mich auch verorte. Ne? In einem interaktionistischen Sozialisationsverständnis, so heißt das, ich gestalte Gesellschaft mit, aber wäre natürlich von der Gesellschaft auch mit geprägt. Und Ziel?
Das sollte der Standard sein. Das meinte ich, das sollte eigentlich Standard sein und dass ich das Gefühl habe, dass der manchmal zerschlagen ist. Dass selbst dieser Konsens, den du jetzt beschreibst, dass es den nicht mehr gibt.
Es muss natürlich, also Ziel, mein Ziel zumindest auch, wenn man Sozialisationsprozesse unterstützt, zum Beispiel auch im Bildungswesen, ist es, Menschen dazu zu befähigen, dass sie sich auch selber als solche wahrnehmen, die Gesellschaft mitgestalten. Jetzt sind wir bei der Partizipation, ganz klar. Ne? Also ich muss natürlich mich selber als kompetent, als überhaupt fähig erleben, dass ich etwas ändern kann, dass ich etwas machen kann, dass ich mich beteiligen kann, dass ich mich nicht nur einfach irgendwie in eine Struktur hineingebe und das ist halt so, sondern diese Strukturen werden auch durch uns geschaffen. Ganz einfaches Beispiel. also wie so Werte und Normen in der Gesellschaft entstehen. Mir fällt leider kein schönes ein. Ich nehme einfach jetzt mal ein schlechtes. Ne? Mhm. Also das, ich versuche es meinen Studierenden immer so zu erklären. Wenn die jetzt in den Seminarraum reinkommen, dann setzen sich alle hin. Wenn klar ist, jetzt geht's los und ich vorne stehe. Genau, dann sind die auch alle ruhig und dann haben sie im Regelfall dann auch irgendwann gucken sie nach vorne, haben sich gesetzt und erwarten das jetzt. Allein aber dieser Fakt, dass sie da reingehen und sich genauso verhandeln, ist ja nichts Verhalten oder genauso handeln, ist ja nichts Gottgegebenes, sage ich jetzt mal, sondern das haben sie sich angeeignet, das haben sie gelernt, das sind sozusagen Normen an der Universität. Aber das reproduzieren sie tagtäglich durch ihr eigenes Handeln. Sie können das ja auch anders machen. Sie könnten etwas anders tun. Das ist jetzt mal in meinem Fall, finde ich, ein Positivbeispiel. Ist ja gut, dass sie dann irgendwann alle ruhig sind und auch alle da sind und nicht alle immer zu spät kommen. Aber diese Normen werden nur aufrechterhalten, weil wir so handeln. Und jeder Einzelne oder auch in der Gruppe könnten ja anders handeln. Und das können wir jetzt beziehen auf Sachen in der Gesellschaft, die wir vielleicht nicht so gut finden. Wir müssen das ja nicht alles tun. So nur, weil es immer so war oder weil es so gemacht wird. Wir können das hinterfragen. Und wenn wir uns begreifen als die Wesen, die Gesellschaft auch aktiv mitgestalten durch unser alltägliches Handeln, dann erkennen wir vielleicht auch stärker einen Gestaltungsraum, Spielraum, den wir haben.
Jetzt kommen wir zu der Befähigung. Wenn ich als Kind, als Jugendlicher nie die Erfahrung gemacht habe, dass ich es kann, sondern dass ich, wenn ich gedemütigt werde oder unter Bedingungen aufwachse, gezüchtet werde, erzogen werde, wo ich diese Norm zu akzeptieren hatte, wo ich nie gemerkt habe, ich habe einen Handlungsspielraum, ich erreiche auch was. Ich bin an Punkt, dass ich was verändere, dass ich das spüre, dann ist es dann später auch in der Uni wahrscheinlich schwer möglich und auch als gesellschaftliches Wesen, als Erwachsene.
Ja, natürlich. Also so sehe ich das auch. Klar, du musst es lernen und das ist ein Prozess, der sozusagen jede Erfahrung, die du als Kind machst, als kleines Kind, als älteres Kind, Jugendlicher, Erwachsene, diese Erfahrung, ich kann auch etwas ändern und ich habe da einen Handlungsspielraum und das ist, wird auch anerkannt und ich wäre dazu befördert, ich wäre vielleicht aufgefordert dazu, tatsächlich auch selber zu handeln, nicht immer nur zu erfüllen und nicht nur genau in irgendwelche Normen zu passen, genau das zu tun, was mir ganz genau gesagt wird. Klar, das können wir durch unser alltägliches Handeln im Umgang mit Kindern und Jugendlichen natürlich befördern, diese Selbstwahrnehmung, ich kann etwas tun. Es macht einen Unterschied, was ich tue.
Die Selbstwahrnehmung, es macht einen Unterschied, was ich tue. Trotzdem, also es ist ja die Ambivalenz oder die Balance, sich als gesellschaftliches Wesen zu begreifen. Es gibt den Rahmen, die Normen, das Kantsche Prinzip und trotzdem sagen, naja, es ist zwar so, aber ich kann trotzdem was verändern. Ist ja so schwer, Mann.
Ja, es ist auch verdammt schwer.
Verdammt schwer auch, ne?
Geht uns doch auch täglich so. Es geht ja auch, weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber danke, das war eine hervorragende Vorlage, Carsten. Das ist das eine, was wir durch unser alltägliches Handeln tun können. Das andere ist, können wir natürlich auch versuchen, durch unser alltägliches Handeln oder durch zum Beispiel Wahlentscheidungen die Rahmenbedingungen zu ändern, in denen gehandelt wird. Das ist zwar auch ein alltägliches Handeln, mehr oder weniger alltäglich. Wir können ja gucken, dass sich gesellschaftliche Rahmenbedingungen auch verändern. Das machen wir auch durch Handeln, aber das heißt zum Beispiel ganz einfach zur Wahl zu gehen und überlegt zu wählen, will ich das denn eigentlich? Oder sich anders auch engagieren, auch politisch engagieren, so dass man die Rahmenbedingungen auch ändern kann oder gestalten kann, die dann den Rahmen vorgeben, in den wir agieren können.
Nun haben wir jetzt eine Zeit, wo ich nie geglaubt habe, dass die kommt. Eine Pandemie, die Dinge hervorbringt, Gewissheiten wegspült. Also wir haben über die Erkenntniskurven schon gesprochen, das Unmögliche ist möglich, geschehen Dinge, die ja einen gesellschaftlichen Umbruch und Zerwürfen, was auch immer, ein Aufbrechen. Ist das eine Möglichkeit, Gesellschaft in Frage zu stellen und genau dieses, das zu spüren, ich kann was verändern, ich kann auch mein Leben plötzlich verändern. Ich merke, ups, das geht, wenn ich das, die und die Kontakte nicht habe, wenn ich das und das mache, kann ich diese Veränderung, die zwangsweise über mich kamen, stelle ich plötzlich fest, was geht, was nicht geht. Ist ja auch so, was von außen kommt und kann auch eine Erkenntnis bringen möglicherweise. Ist das auch ein Veränderungschanceprozess?
Eine Chance ist es auf jeden Fall. Es ist auch ein Veränderungsprozess. Also ich glaube, das nehmen wir auch alle gerade wahr, dass die Gesellschaft irgendwie so ein bisschen aufgewühlt wurde. Da ist was durcheinander geraten. Da sind so alte, so eingefahrene Gleise. Vielleicht werden da so ein bisschen aufgebrochen. Ob das nachhaltig was verändert und ob es für meines Erachtens im Positiven ist, das kann ich jetzt nur hoffen, natürlich nicht wissen. Aber klar, man nimmt es schon wahr und hänge da auch ein bisschen dran und hoffe, naja, vielleicht haben wir ja tatsächlich hier ein bisschen eine Chance, dass sich ein bisschen was verändert, dass wir reflektierter darüber uns damit auseinandersetzen, was wollen wir eigentlich? Wollen wir zum Beispiel in dieses Hamsterrädchen da ständig drin rumrennen und gar keine Möglichkeit mehr haben zu überlegen, was denn eigentlich wertvoll in unserem Leben ist? Ob das nachhaltig ist, weiß ich nicht. Kann ich nur hoffen oder können wir vielleicht überlegen, wie wir das befördern können. Aber ich habe schon den Eindruck, wenn ich mich auch so ein bisschen in den persönlichen Umfeld, meinen Bekannten, Verwandten mich da umhorche oder wenn man mal einen Blick in Medien tut, dass da schon einige sind, die sagen, okay, na, ich will eigentlich gar nicht zu dem zurück, was ich da mal hatte. Ich habe diese Zeit zwischendurch, habe ich so viel bewusster erlebt und habe überlegt, was mir wirklich wichtig ist und was vielleicht für eine Gesellschaft gut wäre, dass wir gar nicht so in das einfach so zurück dürften. Wie stark das ist, weiß ich nicht.
Welche Rolle spielt Macht? Der Zwang, der doch durch Machtverhältnisse, ob das nun jetzt im Elternhaus ist, in Arbeitsteams, gesellschaftlich, die Macht, Machtstrukturen?
Die spielen natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Wir sind, also mehr oder weniger sind alle gesellschaftlichen Bereiche, in denen wir uns bewegen, irgendwie durchmachtet. Das fängt im Kindergarten an, wo das ausgeht, ne? Die ungleiche Machtverhältnisse zwischen Erziehenden und Nicht-Erziehenden, aber auch zwischen den Kindern, dann bilden sich solche Strukturen heraus. Wesentlich ist, glaube ich, erstmal nur, dass wir erkennen, wo, was ist denn wie vermachtet, ne? Wer hat denn gerade hier welche Macht und worüber? Oh, Medien zum Beispiel, ne? Wir sind ja bei Radio Frei, das ist für dich bestimmt auch ein ganz wesentliches Thema oder für Radio Frei ein wesentliches Thema. Wie sind denn da eigentlich die Machtverhältnisse, wenn wir an die Massenmedien denken, wenn wir an klassisch einfach auch nur Radios denken, wer agiert denn da wie und vor welchem Hintergrund? Und so ist es natürlich in allen Bereichen, in denen wir uns bewegen. Das Entscheidende wäre, dass es uns gelingt, das immer mal wieder zu reflektieren und dann zu erkennen, welche können wir denn vielleicht irgendwie auch, an welchen können wir arbeiten und welche können wir ändern und wo vielleicht nicht. Wir können zum Beispiel auch allein durch unser Konsumverhalten da schon irgendwie einen Einfluss drauf nehmen. Aber das ist ein sehr weites Thema. Wolltest du auf irgendwas Spezifisches hinaus?
Nee, ich wollte nur plaudern. Also und nochmal über dein Promotionsthema
reden. Ach so, das habe ich schon wieder verdrängt.
So. Hast du verdrängt die Arbeit. Soziale Medien, das ist ja auch seit Jahrzehnten oder vielen Jahren dein Thema. Der Begriff gefällt mir natürlich nicht, dir wahrscheinlich auch nicht. Social Media, soziale Medien, das sind Kanäle, Wege, wie Menschen kommunizieren in ihren Blasen, um ihr Distinktionsverlangen Ausdruck zu verleihen und sich auch zu identifizieren als soziales Wesen. Das hat doch jetzt auch nochmal einen dermaßen Peak gegeben, oder? Eine rasante Veränderung durch die Pandemie?
Vermutlich ja, massiv. Wir wissen auch nicht so richtig, in welche Richtung sich das bewegen wird. Wir werden gerade hier massiv abgelenkt, ja, muss ich mal kurz thematisieren.
Ja, und zwar ist es David, der macht für Insta ein kurzes Video, ohne dich zu fragen, ohne deine Einwilligung.
Das geht
hat
gar nicht.
Er, also du wurdest als Lügnerin bezeichnet, du wirst bei Insta abgefilmt, er postet sofort rein und dann wird er noch beobachtet hier von, na, das ist auch so ein Typ hier, wahrscheinlich Landesmedienanstalt, Überwachung und noch hier soziale Kontrolle durch, da sitzen welche auf der Couch und lächeln so. Ne? Aber das Schlimmste ist ja nicht die Überwachung der Landesmedienanstalt, das ist ja ihre Aufgabe und auch nicht hier dieser Insta-Typ. Die soziale Kontrolle von den beiden, die da lächeln, da ist hier...
Die sehe ich leider gar nicht.
Da siehst du nicht, ja, das ist ja Jana und Roman, soziale Kontrolle, dass die gucken, ja, was machen die jetzt? Was ist denn da los? Ne? Das ist ein wahnsinniger Druck, oder? Das kann soziale Kontrolle auch Macht sein?
Natürlich, selbstverständlich. Kurz die Reflexion über diesen Druck und soziale Kontrolle. Du hast es gerade wunderbar geschafft, dass sozusagen ich mich im Gespräch hier komplett auf dich konzentriere, die Hörerinnen und Hörer da draußen komplett ausgeblendet habe. Na, du hast da gerade hier so einen schönen kuscheligen Raum geschaffen und jetzt sind da plötzlich diese ganzen anderen Menschen da, die mit der sozialen Kontrolle und dem Druck und diesen, verhalte ich mich jetzt richtig, wie wird das wohl wahrgenommen von den anderen, die ganz vielen, Instagram ist jetzt auch noch dabei, ne? Um Gottes Willen, was denken die da von mir? Identitätsarbeit, Angst, Druck, Veröffentlichung, das steckt da jetzt alles irgendwie mit drin. Ne?
Du hast davor schon gesagt, Raum. Was darf ich da jetzt sagen? Uni, das muss ich jetzt mal richtig stellen, die Uni und so, ne? Da ist ja da, ne, klar, du bist ja da, das ist ja dein Arbeitgeber.
Brötchen heute Morgen, ja, das kommt daher.
Ja, und machst du das im Rahmen deiner Arbeit? Was machst du das als Maren Würfel, als öffentliche Person? Also Dinge, da kann man ja verrückt drüber werden, oder?
Ja, theoretisch ja. Gut, dass wir das alle noch nicht sind, oder?
Nee, ach gar nicht. Das wäre wirklich schlimm. Soziale Kontrolle und
genau. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich ansetzen wollte, aber kurz nochmal, das ist gerade auch das Thema, was ich finde, was alle umtreibt und was wir auch bei den Studierenden sehr schön sehen. Dieses Thema, wie setze ich mich zu den anderen in Beziehung über diese teilöffentlichen Medien wie Instagram. Es jetzt ist, früher mal Facebook war, noch früher mal SchülerVZ war. Das Prinzip ist ja überall mehr oder weniger das Gleiche. Was heißt es irgendwie, wenn ich nicht mehr nur synchron face-to-face kommuniziere, sondern das Medien vermittelt, und zwar mit Tools, wo ich diese anderen, diesen Gegenüber gar nicht immer sehe und gar nicht weiß, wer da wann, wie was auf mich zugreift oder nicht, wie muss ich mich da selbst präsentieren, wie nehmen die mich wahr. Aber wo ich eigentlich kurz darauf hinaus wollte, ich finde, man kann sehr gut so ablesen, was die Themen sind, die gerade junge Menschen beschäftigen, wenn man sich anguckt, was die Erziehungswissenschaftsstudierenden, Kinder- und Jugendmedienstudierenden, zum Teil auch Lehramtsstudierenden, die irgendwas mit Medien machen wollen, was die für Masterarbeitsthemen oder Bachelorarbeitsthemen ankommen. Ich finde das höchst interessant. Ich wollte auch gerne eigentlich mal so ein bisschen
darfst du das sagen, was da so im Trend ist?
Ja, klar. Ne? Wüsste nicht, warum ich das nicht machen darf. Das ist ganz, ganz klar, meines Erachtens seit einiger Zeit natürlich soziale Netzwerke, also vor allem Instagram und Selbstdarstellung, Selbstoptimierung. Was hat das für einen Einfluss auf mein Leben? Was macht das mit mir? Ne? Das, was wir auch so in der Öffentlichkeit diskutieren, das kommt da ganz massiv. Auch von Leuten, die sich in ihrem Studium damit schon ein bisschen auseinandergesetzt haben, sagen, ich möchte es in meiner Arbeit machen, und zwar aus einer eigenen Betroffenheit heraus. Das ist immer, weil die sagen, ich merke ja, dass das mich und meine Generation, dass das uns umtreibt, dass das ein Riesenthema ist. Und das zweite Thema ist digitale Medien in der Schule oder auch in der Hochschule. Ja, aber das sind meines Erachtens so die beiden On-Vogue-Themen, die das gerade irgendwie auch so den Zeitgeist fassen. Und die jungen Menschen selber, also ne, die Bachelor arbeiten, die Master arbeiten, wie alt sind die so? Mitte bis maximal Ende 20. Die sagen, das ist das Thema, das interessiert mich, das sehe ich bei mir, sehe ich bei meinen Freunden, sehe ich bei allen. Und das sind ganz viele Themen, die gerade so ungefähr so in die Richtung gehen. Mhm. Und das haben wir ja schon seit Längerem, das hatten wir ja auch bei Facebook schon. Aber bei Instagram ist es jetzt meines Erachtens gerade noch ein bisschen zugenommen an Gewicht. Das brennt. Ich habe auch Anfragen oder so von Schülerinnen und Schülern, die machen ja so Seminarfacharbeiten, wo sie sich dann externe Betreuer suchen. Das ist auch dieses Thema. Da kommt dann häufig dieser Suchtbegriff noch dazu, ne, so Instagram-Sucht, und sie wollen wissen, was das mit Jugendlichen macht, weil die sich das ja selber an ihrem Leben wahrnehmen, ne, wo man dann erstmal gucken müssen, was ist da jetzt Sucht oder nicht. Aber das sind die Themen, und es geht dann auch immer ganz stark darum, sich selbst zu präsentieren, wie sehen mich die anderen, unter welchen Druck setzt mich das, dass ich mich da auch immer in einem bestimmten Licht darstellen muss, oder die Fragen, in welchen Druck setzt mich das, wenn die Influencer da alle so toll aussehen und so schlank sind und so schön.
Das kann man vielleicht noch abstellen, aber es fängt ja bei einer Familiengruppe an, in einer, ob das nun in Telegram, Trema, Signal oder WhatsApp-Gruppe ist.
Was hast du mich eigentlich kontaktiert? Du
bist ich ja glaube, Trema, ja. Signal, ich habe über Telegram habe ich mit dich angeschrieben, aber Signal hast du geantwortet.
Nee, Telegram habe ich
komm.
Aber die anderen schon.
Alle Dinge. Das ist ja, über einen dieser Wege hast du eine Gruppe, so, und dann beteiligst du dich, du hast es ja gar nicht gelesen. Du liest es ja gar nicht mehr, so. Das heißt, also da ist auch eine soziale Kontrolle, ein Druck da mitzumachen. Also das nicht zu tun ist auch wieder ein Statement, nämlich eine Ablehnung. Ne? Und schwer, oder?
Ja, verdammt schwer, auch dieser Druck, dass man ständig antworten muss. Ich mache das ja nicht. Ich bin da wirklich in den Augen von Freunden und Bekannten auch wirklich schlimm, weil ich nicht sofort reagiere, auch nicht sofort ans Telefon gehe, nicht sofort antworte, wenn da irgendeine Nachricht über Signal oder sonst was kommt. Und das muss ich mir schon immer ganz viel Vorwurf anhören, wo ich denke, naja, aber ihr habt die Norm gesetzt, das ist nicht meine. Ich will nicht in jeder Situation, in der ich bin, sofort aufs Handy starren und antworten. Das ist schon schwierig. Ja, da muss man sich auch dann versuchen, sehr abzuwägen in dem eigenen Handeln. Wann versuche ich so mich auch ein bisschen den sozialen Erwartungen anzupassen, und wann, was bedeutet das denn auch? Vielleicht zunehmend Isolation, die schreiben mich nicht mehr an, weil ich ja sowieso nicht sofort antworte, ne? Theoretisch jetzt. Und wann setze ich meine eigenen Standards? Ich will aber nicht immer antworten, und ich will vielleicht nicht auf jede Nachricht antworten, weil dann bin ich ja nur noch mit Nachrichtenschreiben beschäftigt. Habe ich weder Zeit noch Interesse. Und das geht natürlich den jungen Menschen ganz genauso oder noch verstärkter zumindest.
Unser Heroin ist ja das gelbe Post-it, der gelbe Zettel auf der Stirn, nimm mich wahr. Ich will ja wahrgenommen werden. Also wir hatten ja einen Dialog und so, und ich will, und da ist natürlich diese Form der Wahrnehmung über Insta und dass ich Post mich selbst darstelle, das ist der beste Weg, weil du hast sofort die Kontrolle, du hast die Reaktion, und das kickt ja im Gehirn da, wo man normalerweise, wo es Heroin ankommt oder da die anderen schönen Substanzen, die dich wegknallen. Das ist ja direkt das Ding, was es anspricht. Also genau, da, und deswegen funktioniert es ja auch. Also ich will es doch auch, du willst es doch auch. Das ist doch genau das Ding, was wir, das kann man nicht einfach abstellen. Das heißt, es ist in uns drin, ich will wahrgenommen werden.
Wir fassen das sogar noch zwei Stufen differenzierter, dass man gesehen werden will, erkannt werden will und anerkannt werden will. Also wahrgenommen meinst du mit gesehen? Also
gesehen?
Also ich will nicht jemand sein, der...
Erkannt und dann anerkannt.
Genau.
Ah.
Also ich finde das ganz hilfreich, diese drei Komponenten. Also sehen heißt tatsächlich wahrgenommen. Ich möchte nicht jemand sein, der in der Klasse, wo man gar nicht merkt, wenn der jetzt fehlt, weil er sowieso nicht wahrgenommen wird, nicht gesehen wird. Ne? Das erkannt heißt, dass sie mich auch als den erkennen, der ich bin, der ich sein will, den ich meine in dem Moment jetzt zu sein, also in meiner Identität erkennen und mir nicht etwas zuschreiben, wo ich mich selber überhaupt gar nicht sehe. Und das Ganze aber auch noch positiv bewerten, also dieses Anerkanntsein. Sie finden das auch noch, sie erkennen mich und finden das auch noch gut, die anderen. Das ist das, was wir eigentlich alles wollen. Das ist ganz schön viel, was wir wollen. Ne? Und jeder will das auch. Von allen eigentlich.
Das ist
gut, von manchen Gruppen wollen wir auch nicht anerkannt werden, ne? Muss man vielleicht auch noch dazu sagen.
Aha.
Ich möchte mich natürlich auch von manchen ganz bewusst abgrenzen. Dann möchte ich aber auch, dass die mich sehen. Ich möchte, dass die mich erkennen und dann möchte ich, dass sie mich vielleicht ablehnen. Das ist dann diese Form der Anerkennung. Das ist dann die Distinktion. Genau.
Das ist ja auch ganz wichtig, Distinktion. Und dann habe ich meine Identität. Wenn ich das alles gemacht habe, was du jetzt beschreibst, dann habe ich dann eine Identität und die verändert sich dann auch wieder verdammt nochmal.
Da habe ich die Identität und dann fühle ich mich auch noch zumindest wohl damit, weil ich habe ja diese soziale Anerkennung, ne, wozu das alles gehört. Das brauchen wir als Menschen. Wir sind soziale Wesen. Wir streben nach dieser sozialen Anerkennung. Wir wollen auch eine Identität haben, nicht in dem Sinne, dass die jetzt immer gleich sein soll, aber wir wollen uns irgendwie wohlfühlen mit uns. Und was wir auch noch wollen, ist uns kompetent erleben. Das auch noch.
Also was heißt uns kompetent erleben? Was ist denn
wir
das?
Wir wollen Kompetenz erleben, wir wollen uns kompetent fühlen. Wir wollen das Gefühl haben, dass wir was können und das auch erfolgreich durchführen. Das wollen wir auch noch. Wir wollen also ganz schön viel so als Menschen und bestenfalls schaffen wir das in unserer Gesellschaft, dass wir das auch noch haben.
Ja.
Uns auch noch kompetent erleben. Also auch eine Tätigkeit haben, eine Tätigkeit auch im Beruf, wo wir sagen, okay, ich erlebe mich als kompetent, dazu brauche ich auch eine gewisse Herausforderung. Also ich glaube zum Beispiel, ohne da irgendwelche Personengruppen zu nahe treten zu wollen, dass es zum Beispiel für Sicherheitsleute sehr schwer ist, sich kompetent zu erleben. Die haben einen sehr schweren Job und die tun mir auch wirklich leid. Die müssen da ganz viel einfach nur rumstehen. Wie soll man sich denn da nur kompetent erleben? Da ist faktisch ja gar nichts zu tun die allermeiste Zeit. Und dann kenne ich etliche Leute, die regen sich dann auf, wenn da mal ein Sicherheitsmann oder eine Sicherheitsfrau kommt und mal schimpft, weil man jetzt das und das gemacht hat. Ah, persönliches Beispiel, wir waren gestern zum Beispiel auf der Rudelsburg.
Wo ist die Rudelsburg?
Nicht Rudelsburg, Entschuldigung, in Rudolstadt, auf der Heidecksburg. Die Rudelsburg ist an der Saale.
Heidecksburg in Rudolstadt,
genau.
Da wart ihr.
Und da war so mit Kindern auch und da stand da irgendwo so ein Schild so, da gibt es einen tiefen Brunnen. Und das waren gerade die Kinder, die interessieren sich für Brunnen. Und dann sind wir zu dem Brunnen hin, da war so ein Gatter davor, so eine Tür. Dann haben wir festgestellt, die ist da gar nicht abgeschlossen. Oh. Und dann habe ich frecherweise das da aufgemacht, dachte, da können wir bestimmt mal reingehen, weil es war ja nicht wirklich abgeschlossen, so nicht wirklich zumindest. Und dann kam dann so ein Sicherheitsmensch und hat uns da... Und der hat uns da ja ein bisschen zusammengestaucht, so, also massiv zusammengestaucht. Und ich glaube auch, dass das was mit...
Hast du dann die Verantwortung übernommen und gesagt, ich, Maren Würfel, habe dieses Gitter aufgemacht, habe meine Kinder in Gefahr gebracht, habe Regeln missachtet.
In Gefahr gebracht war das gar nicht. Oh. Nee, der war sogar abgedeckt, dieser Brunnen, alles. Da war ein Gitter, da hätte niemals im Leben Mensch rein... Ach, wirklich gar nicht. Aber man hätte ja vielleicht stolpern können und sich am Ohr verletzen oder so.
Ja.
Und dann hätte ich natürlich die Heidecksburg verklagt, selbstverständlich gleich, wenn mein Sohn sich am... Egal, worauf ich hinaus wollte, ist, dieser Sicherheitsmensch hat uns zusammengestaucht. Ich habe, glaube ich, nicht gesagt, ich, Maren Würfel, habe es aufgemacht. Das trifft mich jetzt tief in meiner Identität. Da muss ich jetzt.
Ja, das war mein Ziel.
Kosten, das hat tief getroffen. Ich verarbeite das heute Nacht.
Na klar.
Ich glaube, ich habe gesagt wir. Frechheit. Ja, da war noch ein anderer. Da war ein Vater von einem anderen Kind dabei. Ich glaube, den habe ich mit in Haft genommen.
Völlig klar. Okay. Ne?
Und der hat halt mächtig geschimpft. Und ich glaube. Oder ich habe dann versucht, um Verständnis zu werben für ihn, auch vor den anderen Eltern, die da waren. Weil der hat halt den ganzen Tag, glaube ich, fühlt er sich nicht sehr kompetent. Weil der passt ja nur irgendwie auf. Und was heißt denn aufpassen? Da ist ja nicht viel, ne? Und jetzt hat er eine Situation gehabt, wo wir offensichtlich eine Grenze überschritten haben.
Oh, endlich mal jemand.
Ich will es ja nicht so vorsichtig formuliert.
Letztlich hast du ihm zur Wahrnehmung verholfen.
Ja.
Du hast eine Geschichte produziert. Das ist alles eigentlich was...
Eigentlich habe ich ihm geholfen.
Na klar, da hast du ihm geholfen.
Er hat sich dann total gut, er hat eine Aufgabe gehabt, er hat was unterbinden können, was Leute einfach gemacht hat. Er war wichtig, ne, hat sich kompetent erlebt. Er konnte uns da auch rauswerfen und so weiter, war doch eigentlich gut. Der hat
Ich mache das manchmal im Museum, finde ich ja noch schlimmer im Museum, die dann, ich gehe dann, trete dann ein bisschen näher ran und mache so mit dem Finger, will ich dann, stopp! Und dann, ah, gut, sehr schön. Und dann kommen wir ins Gespräch, es ist herrlich. Letztens hatte ich auch ganz unfreundlich, da war ich im Thüringer Wald, in Giesübel, und da habe ich den unfreundlichsten Gastwirt dort Mitteleuropas erlebt. Ich habe ihn gefragt, kann ich das auch als Vorsuppe nehmen, weil das war so eine Zwirbelsuppe, eine herrliche.
Und
das
hat was für ein Ding?
Eine Zwirbelsuppe. Also, der eigentliche Name heißt faule Weibersuppe. Mhm. Ne? So, kam dann aus der Küche die Köchin und sagt, das ist überhaupt keine faule, das macht so viel Arbeit, wie kann man diese Suppe so nennen? Weil, ne? Und ich hatte mich mit ihm, und da habe ich gefragt, kann ich das als Vorsuppe? Das ist mir wurscht, ob sie das als Vorsuppe nehmen oder nicht. So, Bestellung jetzt. So, und dann dachte ich, was für ein Arsch. Dann stellte sich raus, nachdem ich dann freundlich geblieben bin, dass der hat sich gefreut, dass die Suppe geschmeckt hat. Das war ein ganz netter Typ eigentlich, der aber, habe ich dann erfahren, einen schweren Schicksalsschlag hatte. Der hatte einen Unfall, hatte Schmerzen und so weiter und so fort. Und nachdem ich aber dann ihm meinen Respekt gezeigt habe, war er dann ganz einfach gefragt, hat die Suppe geschmeckt, was macht der hier? Und so. Der wollte auch wahrgenommen werden und eben, ich hätte ihn auch beschimpfen können.
Ja, genau. Und das hilft aber ganz oft, sich in die Perspektive der anderen hineinzuversetzen, ihnen sozusagen nochmal eine Chance zu geben und zu überlegen, die machen das ja bestimmt nicht, um mich zu ärgern. Es muss irgendeinen Grund geben, gib denen doch nochmal eine zweite Chance. Ich finde gerade Leute in der Gastronomie, die sind vermutlich die allerwenigsten einfach total menschenunfreundlich, weil sonst würden sie diesen Job nicht schon länger machen. Ähnliches Erlebnis im Thüringer Wald letzte Woche.
Wunder, genau.
Oh, wie heißt der Ort? Wir sind mit der Oberweißbacher Bergbahn gefahren. Ah, mein Sohn ist schon seit langem sehr großer Züge-Fan mit allen möglichen Bahnen und es war total aufregend. Da kommt man oben an. Und da sind wir durch den Fröbelwald gelaufen, auch schöne Empfehlung übrigens für diejenigen, die noch einen Wochenendausflug machen wollen.
Oberweißbacher Bergbahn, herrlich.
Genau, ja. Und da ist da so ein kleiner Wald, wo verschiedene Spielgelegenheiten für Kinder sind, da kann man da durchgehen. Schöner Matscheplatz übrigens auch, super Matsche-Spielplatz, Wassermatsche-Spielplatz. Und dann war da tatsächlich ein ehemaliger Speisewagen von der Deutschen Bahn, der auf so ein, keine Ahnung wie er da hingekommen ist, Gleise gelegt worden, der stand da rum und da konnte man tatsächlich richtig essen, so mit einer kleinen Terrasse dazu. Und da war mein Sohn völlig hin und weg, boah, ein Speisewagen.
Sie haben ja früher Metropa gesagt. War es ein Metropa-Wagen?
Nee, das war das sah aus wie von IC.
Ah, okay. Also moderner.
Ja, moderner. Aber der stand da so völlig darum und sonst sind ja da nur die Oberweißbacher Bergbahn und so kleine Regionalbahn ähnliche rote Züge. Und da war die Bedienung da auch erst unglaublich unfreundlich. Wir haben am liebsten wieder aufgestanden, weil sie auch so in der Art, was wollen sie? Und wir, was gibt's denn? Eine Karte und so. Na, da vorne steht die Karte am Eingang, wo ich dann auch nur, muss man da, wenn man reinkommt, gleich am Eingang die Karte lesen?
Selbstverständlich.
Ja, wenn mein Sohn nicht so unbedingt hätte da bleiben wollen, dann wäre ich, glaube ich, rückwärts wieder rausgegangen. Ja, ich war da nicht in der Laune. Egal, ich möchte diese Lokalität im Nachhinein loben, weil es war unglaublich lecker. Die Frau hat sich dann als extrem freundlich herausgestellt. Die ist gerade, hatte gerade einfach ein bisschen Stress. Wir haben mit ihr dann noch nett geplaudert. Das war total lecker, total nett. Ja, aber man muss da so ein bisschen ausharren. In dem Fall habe ich nur wegen ihm ausgeharrt. Und man muss versuchen, sich auf die Leute ein bisschen einzustellen. Die machen das nicht. Ne? Wir haben alle mal irgendwie, fast alle, also ich natürlich nicht und du wahrscheinlich auch nicht, aber die allermeisten haben mal irgendwie einen schiefen Fuß wahrgenommen. Und wenn man ihnen dann aber in ihrer Kompetenz, das Essen hat geschmeckt, ne, sie servieren das nett, da irgendwie auch positiv entgegenkommt, das widerspiegelt, ich erkenne auch vielleicht an, dass es eine schwierige Situation ist. Und dann anerkenne ich aber, was du hier geleistet hast und wie lecker das ist und wie viel das doch zu tun ist, dann kommt man da auch auf eine ganz andere Ebene. Das heißt, das befördert auch ein soziales Miteinander.
Die Ebene, auf die man kommen kann, die Bewusstseinsebene, ist ehrliches Interesse zu haben, Fragen zu stellen. Also ich merke, wenn ich mich wirklich interessiere, überträgt sich das, dann stelle ich die Frage. Aber ich kann ja aber wenn ich Interesse heuchle und einfach nur nett bin, nett ist richtig scheiße, Interesse an der Welt, an anderen Menschen, kann man das auch lernen? Weil das ist doch eigentlich die Grundlage für echte Kommunikation. Nicht nur Monologe, die unterbrochen sind, jetzt bist du mal dran, jetzt bin ich dran. Aber ein Dialog und echte Kommunikation ist ja, wenn ich wirkliches Interesse habe, also Fragen stelle. Das ist ja der Schlüssel, stelle ich fest, wenn ich Fragen stelle, dann kommt Kommunikation, Wertschätzung zustande. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass andere mir Interessensausfälle haben, die habe ich auch manchmal, aber wenn die Leute gar kein Interesse am Gegenüber haben, was kann man da machen?
Wenn die kein Interesse am Gegenüber haben, das weiß ich nicht, aber ich will auf was anderes antworten. Ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich nochmal drüber nachdenken, aber was mir einfiel gerade unbedingt ist, was sehr hilfreich ist, wenn du das Gegenüber nicht in seiner Rolle, in seiner sozialen Identität, nennen wir das, in seiner Rolle wahrnimmst, sondern in seiner persönlichen Identität als Person sichtbar wird, als ein Mensch, der auch eine Geschichte hat, der Interessen hat, der vielleicht auch gerade Probleme hat, der eben auch eine Identität hat und ihn nicht in der Rolle Schaffner oder Schaffnerin oder Kellner wahrnimmst, sondern als Mensch. Als einen Mensch, der auch Bedürfnisse hat, der auch gesehen, erkannt, anerkannt werden will, der eine Identität hat, ne, der ein Leben hat. Und wenn du ihm versuchst, so zu begegnen, dann oder versuchst, hinter diese Rolle zu gucken, ihn als Mensch wahrzunehmen, dann stellt sich vielleicht auch die Frage nach dem, was ist jetzt sozusagen, also wie kann ich das befördern? Den, also in der Pädagogik vielleicht, in der Arbeit mit anderen Menschen zu zeigen, dass da jeweils immer Menschen dahinter stecken und nicht nur Funktionen, nicht nur Rollen und Funktionen,
die jetzt irgendwas... Das ist mal gutes Recht, ich bezahle dafür. Da kann ich auch erwarten, dass die Dienstleistung, also, mir jetzt mal ganz egal. So, da kann ich auch reinsteigen mit, wenn ich meine Leistung nicht kriege für mein Geld. Ich habe bezahlt dafür.
So. Ist das, welcher Dialekt ist das?
Weiß jetzt? Ich nicht, das ist ja zusammengedingt. Das ist ja, wir sind ja, ich bin ja auch so ein Grenzgänger. Ich kann das echte Gersch nicht, weil meine Eltern auch Gersch. In Gera wird Gersch gesprochen. Das sind Gersche Fettgurken. Ein echtes Gersch kann ich
Gersche,
nicht.
Gersche was? Fett?
Gersche Fett. Du willst nur, dass ich es nochmal wiederhole und damit mich selbst demütige.
Nein, gar nicht. Das war pures Interesse.
Aha. Gersche Fettgusche. Das sind Fettguschen, weil die hatten die Höhler und waren sehr wohlhabende Sanders an Gera, hatten immer um den Mund rum so Fett. So. Und dann warst du Fettguschen, weil sie so wohlhabend waren. Wie auch immer. Das Gersch ist der Dialekt der Gerarer. Gerau. Das kann ich auch nicht so richtig, weil ich ja so ein Grenzgänger bin, auch sachsen-anhaltinische Wurzeln der Eltern, und dann durfte ich nach Erfurt kommen, und das ist ja ganz anders. Ja, der ganz und dann mischt sich das. Das ist dann so ein Mischi-Maschi.
Ne? Gersche Fettbimsche. Fettguschen. Gusche sagen wir auch. Ja, das kenne ich auch. Das Wort Gusche. Das kennen ja vielleicht auch gar nicht Gusche, alle. Ne? Die Gusche halt die Gusche. So zum Beispiel. Sollst du jetzt nicht machen.
Nee, also wir werden bald die Gusche halten, weil unsere Zeit ist abgelaufen.
Ui, ne? Oh, das war ja, wir gucken gerade auf die Uhr, das ist ja, Carsten, ist ja total kurzweilig hier.
Naja, das weiß ich jetzt nicht, wie es für die anderen ist, aber
ja, für uns war es so.
Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei der Wahrnehmung und bei dem Interesse an anderen Menschen, um Fragen stellen. So, das als soziale Kompetenz, die Essenz des Lebens.
Finde ich schon, klar. Also wir sind soziale Wesen und wir können meines Erachtens, oder die meisten von uns können nur glücklich werden, wenn sie sich wohlfühlen in ihren sozialen Beziehungen. Und das heißt aber auch, wir brauchen diese soziale Anerkennung gesehen, anerkannt werden. Das heißt aber auch, wir müssen den anderen das auch anderen geben, damit das so funktioniert. Das ist durchaus ein Geben und Nehmen, selbstverständlich.
Da würde ich jetzt mal einen Schlussstrich drunter machen und das nochmal in so einrahmen optisch. Das Geben auch. Anderen auch mal das zeigen. Also das fängt beim Kompliment an, bei der Wahrnehmung, und hört auf, das finde ich aber gut, was du jetzt danke, das hast du, wo dann sagt er, wieso soll ich das dem jetzt sagen? Ich bin doch nicht der Lehrer, wieso habe ich das Recht zu sagen, das hast du aber gut gemacht? Ja doch. Also wir wollen das hören, Mensch, das gefällt mir gut, oder das hast du, ich finde, das ist klasse, mir hat das gut gefallen. Also sich im besten Fall mal ein Kompliment, auch Lob klingt immer so didaktisch.
Nein, Lob ist ganz wichtig, ja, also ganz sagen, wichtig. Ich finde, viel wichtiger, gut, die positiven Sachen herauszustellen, als die negativen herauszustellen, diese positive Verstärkung. Wenn jemand etwas gut gemacht hat oder einfach sozusagen das, was gut funktioniert hat, das Loben, ein Kind gerade bei jüngeren Kindern, ist es total wichtig, das Positive herauszustellen, das zu loben und nicht auf die Negativen drauf rumzuhacken. Das, sozusagen gehen wir davon aus, dass es in der Kindererziehung viel mehr zum Wohlergehen der Kinder und insgesamt auch zum Wohlergehen dann der Familie beiträgt, als wenn wir sozusagen das Negative herausstellen. Ne? Zu sagen, was gut geklappt hat. Zum Beispiel, noch ein persönliches Beispiel, was bei mir heute gut geklappt hat. Mein Sohn geht nicht so gerne im Kindergarten, erst recht nicht am Montag. Also das ist immer zumindest ein bisschen schwierig.
Du bist hier mit dem Fahrradhänger gekommen, habe ich gesehen, und das hast du ihn noch in
genau, ich habe ihn in den Kindergarten gebracht, und dann haben wir manchmal gerade montags solche so Situationen, so ich werfe mich auf den Boden und sage, ich will aber nicht los, und heute habe ich gesagt, es wäre ganz toll, wenn das heute prima klappt, weil ich habe heute noch einen Termin und dann muss ich vorher auch noch was erledigen und ich will auch nicht so abgehetzt kommen und komm, mach mal bitte kein Theater, ne? Komm, das funktioniert jetzt heute. Blablabla, so ein bisschen drumherum. Und dann hat es total gut geklappt. Er hat drauf, haben wir noch Zeit, müssen wir los. Er hat total drauf gedrungen, dass ich jetzt pünktlich bin. Das ist genau andersrum als sonst. Und ich habe ihn ganz stark gelobt, sagt, als wir losgefahren sind. Wir sind ganz pünktlich, und das hast du so toll gemacht und da hast du mir so gut mitgehört. Da ist ein Strahlen in diesem Gesicht. Das ist so eine Freude, so ein Stolz auch. Und das sieht man meines Erachtens bei allen Kindern, was, wenn man da mal sehr achtsam drauf ist, was hat das für einen Effekt, wenn ich was Positives betone? Auch nicht nur das als selbstverständlich hinnehme, dass das alles klappt, sondern das positiv hervornehme, wie schön das ist, dass was klappt und nicht nur diese kleinen Pünktchen mir raussuche, wo jemand jetzt noch nicht perfekt funktioniert hat, in Anführungsstrichen.
Dann sind auch Defizite, Kritik und Änderungswünsche kommen ganz anders an, wenn es im Verhältnis steht. Das heißt, sich wahrnehmen, sich loben, anerkennen und einfach aussprechen, wenn einem Dinge gefallen und wenn man es gut findet.
Die Deutschen haben da so eine... Also zumindest im Wissenschaftsbereich sind wir Deutschen da echt verschrien als diejenigen, die das nicht können. Ne? Auf so einer internationalen Tagung, da sind auf internationalen Tagungen ist es so, dass aus vielen anderen Regionen der Welt ist das so und gehört das so zum guten Ton dann auch auf diesen Tagungen, dass man nach einem Vortrag von jemandem zum Beispiel erstmal das Positive herausstellt. Das hat mir sehr gefallen. Vielen Dank für Ihren interessanten Vortrag. Die und die Aspekte fand ich besonders interessant, aber blub, 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 blub. Und jetzt kommt die Kritik. Und wir Deutschen tendieren dazu, wir schießen gleich los mit. Das war schlecht, das geht gar nicht, wie haben Sie das gemeint?
Und so. Eigentlich, ist Ihnen eigentlich klar? Voll aggressiv.
Voll aggressiv, das merkt man auch, ne, wenn man sich, weiß ich nicht, in Seminaren bewegt oder auch in, Promotionskollegs, sonst was. Wir Deutschen tendieren dazu, nicht alle natürlich, und ich finde, da verändert sich gerade auch ein bisschen was in der Kultur, aber wir tendieren dazu, erstmal immer so die negativen Sachen herauszustellen, das war schief oder auf die Probleme hinzuweisen und nicht erstmal auf das Positive, was da ist. Und da verändert sich gerade so ein bisschen was in der Feedback-Kultur. Ich nehme das durchaus positiv wahr. Die Kritik daran ist dann aber wiederum, na, jeder weiß doch, dass man nur zum Anfang mal schnell sagt, ja, vielen Dank für den schönen Vortrag und dann kommt. Weil das kein Ernstes ist. Man sucht darin nicht die Sachen, die angeregt haben, sondern wir suchen eigentlich immer nur, geht mir selber so, ich arbeite da auch an mir und an meiner Identität. Wir suchen an den Sachen, an den Punkten, die schlecht sind. Mir fällt es auch viel leichter bei Gutachten von Arbeiten zum Beispiel immer die Sachen erstmal herauszufinden, was fand ich alles nicht so gut. Dann muss ich mich selber zwingen und zu sagen, komm, jetzt guck doch mal, was war denn alles gut? Und da findest du verdammt viele Sachen, die gut sind, wenn du das übst, das auch sehen zu wollen und nicht immer nur auf diese Sachen zu gucken, die noch nicht so perfekt sind.
Das heißt also, man kann das auch konditionieren, sich immer auf das Negative zu konzentrieren und zur Haltung zu machen und so, da wird man so grummelig und früh vergreist und so, ja, also ein bisschen das Schöne zu sehen, auch lernen, das Schöne zu sehen
und zu
auch,
sagen.
Auch zu sagen, kann ich auch als Kulturtechnik tatsächlich auch lernen oder kultivieren, klingt mir für mich besser.
Ja,
kultivieren ist, also ich kann diese Kulturtechnik tatsächlich kultivieren und sagen, oh, das ist halt so schön, die Stunde, ich musste mich wahnsinnig konzentrieren und so, aber letztlich war es schön und gut, dass wir es gemacht haben.
Ja, so. Genau, fand ich auch.
Und das ist jetzt so der Punkt. Und ja, dann sage ich tschüss, Maren Würfel. Wenn ich jetzt bei dir als Studentin, als Student sein will, dich hören will, was muss ich da studieren, was muss ich tun?
Das geht nicht in der letzten Frage, weil sich da bei mir gerade so viel verändert, aber faktisch irgendwie Lehrerbildung.
Also das wichtigste Thema, das sind die Menschen, die vor den Menschen stehen, die eben nicht gezüchtet, sondern die kultiviert oder die selbst zu selbst denken und handelnden Wesen irgendwie gedingst werden oder was. Wie heißt denn der Begriff?
Gedingst.
Pädagogisiert.
Begleitet. Befördert vielleicht auch noch. Ne?
Damit wir nicht so krass
nach Hause werden. Man kann aber versuchen, dann positive Bedingungen zu schaffen. Lerngelegenheiten, Bildungsgelegenheiten.
Maren Würfel, es war mir eine Freude. Dir einen schönen Tag.
Das war mir auch eine Freude, Carsten. Vielen herzlichen Dank.
Tschüss.
Tschüss.